Mir geht ja dieses Gejammer mit dem Fachkräftemangel ziemlich auf den Keks. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum haben Leute keine Mitarbeiter? Und ich habe Mitarbeiter und ich habe gute Mitarbeiter. Und da muss man sich ja mal Gedanken darüber machen, woran das liegt.
Das ist ein perfekter Einstieg. Und genau darüber reden wir heute in unserem Podcast, weil es gibt Leute, so wie unser Gast heute, Martin Adam, der in der exakt gleichen Branche mit seinen Wettbewerbern immer im Vorteil liegt, dass der die besten Leute hat und die anderen haben keine.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Also, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute eine spannende Podcast-Folge, weil es um den sogenannten Fachkräftemangel geht. Und natürlich, wie immer, einen speziellen Gast. Martin Adam leitet seit, wie viele Jahre machst du das schon? 30?
25, 30 Jahre,
25, 30 Jahre eine Jugendhilfeeinrichtung, eine privat geführte, gibt es ja tatsächlich einige von.
ja.
Und interessanterweise hat er im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern immer gute Leute. Und die anderen sagen, nee, gibt überhaupt gar keine guten Leute. Die scheinen anscheinend alle bei Martin zu landen. Und dem Geheimnis wollen wir heute auf die Spur kommen. Also bleib dran, du wirst einiges verpassen. Martin, was ist denn mal versuchsweise auf den Punkt gebracht? Was ist denn das große Geheimnis von eurem, von eurer Einrichtung Fichtenhalde, wenn es darum geht, die besten Leute zu gewinnen?
Dass wir uns auf die Mitarbeitenden einstellen und individuell schauen, wie die bei uns reinpassen können und was sie uns auch einbringen können. Also wir suchen nicht Leute, die bei uns hundertprozentig passen müssen, sondern wir gucken auch, was bringen die mit, wie können wir uns auf die einstellen und wie kriegt man am besten die Passung hin. Also diese Individualität, glaube ich, ist der Hauptaspekt da dabei.
Das hört sich sehr sympathisch an, weil das natürlich auch meine These stützt, macht die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen. Dann passt du lieber die Firma an, statt die Leute versuchen, den Raster zu kriegen, wo die sich verständlicherweise gegen wehren. Und dem müssen wir natürlich ein bisschen auf den Grund gehen, weil der klassische HR oder Personal, HR oder PE, die würden sagen, die zwei, die haben sie doch nicht mehr alle. Also Mitarbeiter sind doch fürs Unternehmen da und die müssen sich doch einpassen. Und da kann man doch nicht anpassen und gucken, ja, was machen wir denn so drumherum um die? Wie siehst denn du das? Klassisch HR oder Typo Fichtenhalde?
Na, ich würde zunächst mal sagen, wenn ich nur die Mitarbeiter suche, die bei mir ins 100% ins Unternehmen so reinpasse, dann verliere ich Potenzial, weil die Mitarbeiter bringen ja noch Teile mit, die ich integriere kann und die mein Unternehmen weiterentwickeln. Also ich werde einmal keine Leute mehr finden, weil die sich nicht einfach so einpassen. Aber der Hauptaspekt ist aus meiner Sicht, dass ich Potenzial verliere. Die Mitarbeiter haben viel mehr Potenzial als das, was ich zunächst einfach nur suche.
Das ist ein cooler Ansatz. Vielleicht erläutern wir mal, was ihr tatsächlich macht, bevor, weil ich glaube, damit erschließt sich auch einiges aus dem, was man dann nachher an so einem Fallbeispiel, da habe ich ja noch sehr eindrücklich euren Azubi, den einen im Kopf. Was macht denn deine, ihr nennt es Fichtenhalde oder das heißt so, was macht ihr denn genau?
Also wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung und betreuen Kinder und Jugendliche und deren Familien im teilstationären Bereich, im stationären Bereich und haben eine eigene Schule. Und wir sind insgesamt 100 Mitarbeitende, die sich da um zahlreiche Kinder und Familien kümmern und auch bei den Kindern immer wieder auch das Individuelle suchen und schauen, wie wir denen auch nicht mit einem Standard, sondern mit einer individuellen Hilfestellung ins Leben helfen können.
100 Leute ist ja echt ein Wort. Da
Ja.
hast du ja auch, da hast du ja schon natürlich Fluktuation, da muss ja gar nicht schief gehen. Wie hoch ist euer normaler Austausch?
Also ich würde mal sagen, 5 im Jahr normalerweise, maximal. Wir hatten jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr, weil sich da Schwangerschaft und Krankheiten überschlagen haben.
Ja, gut.
Aber wir haben eine extrem lange Betriebszugehörigkeit. Es ist in der Regel so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns kommen, bei uns bleiben und eigentlich nur gehen, wenn sie familiäre Veränderungen haben oder wenn sie sich beruflich ganz anders weiterentwickeln wollen, was bei uns nicht geht. Und dadurch haben wir wenig Personalwechsel, sondern den Personalwechsel meistens nur über diese, ja, typisch familiären Dinge, die stattfinden.
Das hört sich gut an. Mich hatte ja in deinem Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben, da bei dem After-Work-Event in dem Coworking Space in Karlsruhe, da hatte mich ja die Geschichte von dem vermeintlich sehr unzuverlässigen Azubi ja sehr die hat es mir sehr angetan. Und ich glaube, an dem Beispiel können wir gut aufzeigen, wie ihr tickt. Erzähl uns mal diesen wunderbaren Fall. Also ich finde den cool.
Ja, das war ein Auszubildender, der sich bei uns für eine Ausbildungsstelle beworben hat. Und schon beim ersten Kontakt ist es quasi schiefgelaufen. Der hat nicht richtig verstanden, wo es hingeht. Und wir haben es dann letztendlich doch geschafft, in ein Gespräch zu kommen. Das war ein gutes Gespräch. Er war sehr aufgeregt und wir haben gucken müssen, wie passt es. Und ich habe aber vor allem, ich habe den kennengelernt und ich fand den sympathisch und habe aber vor allem auch gesehen, der hat Potenzial. Der ist ein bisschen verpeilt, vielleicht könnte man so mal ganz grob sagen. Aber der hat Potenzial. Und als wir machen Hospitationstermine, das heißt, die Bewerber kommen in der Regel einen Tag ins Haus, sodass die sehen können, wie läuft's bei uns und wir können die kennenlernen. Da hat er dann wieder nicht richtig den Termin hingekriegt. Ich wollte ihn am Bahnhof abholen, bin dann runtergekommen, dann war er nicht da. Dann hat er mich angerufen, hat gesagt, wo er ist. Dann habe ich ihm gesagt, wo er hinlaufen soll. Dann bin ich dorthin gefahren, dann war er auch nicht da. Dann rief er mich wieder an, dann war er völlig an einer anderen Stelle. Ich habe überhaupt nicht kapiert, wie er da hingekommen ist. Und ich habe dann meine Bereichsleiterin angerufen und habe gesagt, du, bin echt am Überlegen, ob ich das knick. Also, weil wollen wir uns das antun? Und irgendwie habe ich gedacht, nee, komm. Und dann hat es dann doch geklappt, habe ihn getroffen und es gab dann den Hospitationstermin und er hat einen guter Eindruck hinterlassen. Und dann haben mir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Der ist super. Also den haben wir eingebunden, den musste mir anleiten, unterstütze. Aber der hat total Spaß bei uns, der bringt sich ein, der ist engagiert und ich habe ihn jetzt gerade letzte Woche wieder getroffen und gefragt, wie das mit seiner Ausbildung läuft und so. Und dann hat er gemeint, ja, das Ausbildungsinstitut, da hat er ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber wenn man eine gute Praxisstelle hat, so wie bei uns, dann funktioniert das und er fühlt sich einfach wohl bei uns. Und das ist so, also ich bin sicher, der bleibt lang bei uns, weil er sich bei uns wohlfühlt und weil er auch gemerkt hat, dass wir ihn so nehmen, wie er ist und dann, also aber fördern und dass er wohin kommt, wo es einfach perfekt funktioniert.
Jetzt scheint er ja ein bisschen verpeilt zu sein. Und du hast ja offensichtlich ein großes Herz und breite und Nerven wie dicke Banknudeln, dass man das so aushält. Welches Potenzial hast du denn in dem jungen Mann gesehen? Was war denn das, was dich positiv gestimmt hat, zu sagen, wir probieren das mit dem?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ja, ich glaube, das Verpeilte, was ich jetzt so gesagt habe, das war eher das, was der Eindruck war durch seine Aufregung und das Vorstellungsgespräch und so weiter. Und ich habe aber einfach gesehen, wie man bei uns so schön sagt, der Herz am rechten Fleck,
Okay.
der ist eigentlich bodenständig und ja, mit dem kann man ins Gespräch gehen. Der hört zu, der will lernen, der will wohin kommen. Und das habe ich bei dem gesehen. Und dann auch, dass er mit den Kindern, Jugendlichen oder Jugendliche sind in seiner Gruppe einfach super in Kontakt gekommen ist.
Das ist ja ein anderer Blick, finde ich. Also, wenn man das jetzt hätte in eine Bewerbungsunterlage schreiben, also jetzt so schwarz auf weiß auf Papier, dann würden uns wahrscheinlich die Worte nicht so richtig getragen haben. Da ständig jetzt einfach nur irgendwelches theoretisches Zeug. Aber hinzugucken, zu sagen, der hat das Herz am richtigen Fleck und der kann gut mit den Leuten und das Verpeilte war wahrscheinlich die Aufregung, ist eine interessante Betrachtung. Das macht ja ganz andere Potenziale auf, wie zu sagen, was ist das für ein Dackel? Wenn der schon nicht den Bahnhof findet, was soll denn der Kinder erziehen können? Wäre ja eine naheliegende Überlegung. Und bei 100 Leuten musst du ja relativ viel Geduld mitbringen, bis du die alle da hast. Wie machst du das?
Ja, das mache nicht ich. Das mache meine Bereichsleitungen primär, die ja mit den Mitarbeitern direkt arbeite, und die Teams, die quasi mit reinnehme und die auch die Idee haben, jemand mitzunehmen und bei jemand die Potenziale zu entfalten. Also wir haben keine Teams, wo jemand reingequetscht wird, sondern da wird immer geguckt, was kannst du bringen, wo bist du gut, und wo hast du noch Bedarf zum Weiterkommen, und das spüre die Leute und das spüre auch die Teams, dass das was bringt, und dann entwickelt sich eben was ganz Neues. Und gibt so einen schönen Spruch, wenn alle den gleichen Ton singen, entsteht noch keine Melodie. Und darum geht es letztendlich, also so eine Melodie zu erzeugen. Und die erzeugt man durch verschiedene Charakter, durch verschiedene Interesse, durch verschiedene Fähigkeiten, die man in ein Team zusammenbringt.
Das ist echt spannend. Also, weil das sind ja zwei Aspekte dran. Spannend. Also zum einen die Unterschiedlichkeit zu feiern, zum Thema, da entsteht noch keine Melodie. Und wenn wir dann viele verschiedene Dinge haben und dann wird das ein Gleichklang, das wäre so der eine Aspekt. Da könnte man gleich nochmal drauf eingehen. Der andere ist, so das machen meine Leute. Ich bin ja hier, du kennst mich ja, Verfechter der Ein-Tage-Woche und da ist logischerweise, je mehr die Bereichsleiter ganz verantwortlich übernehmen können, desto weniger muss man sich als Chef kümmern. Aber die Hauptkunst dabei ist, den Raum so aufzumachen, dass die das genauso kulturell ticken lassen wie du. Wie schaffst du das, deine Bereichsleiter in einer ähnlichen Weise denken und handeln zu lassen und ihnen offensichtlich ja auch viel Raum zu geben? Und das dann trotzdem wieder ins Gesamtbild passt.
Also, ich glaube, das ist was viel Zeit braucht. Also, das kann man nicht in einem Unternehmer einfach in einem Jahr umsetzen,
Neu.
sondern das ist so eine Stimmung, eine Kultur, die sich entwickelt hat und wo jetzt beispielsweise auch meine Bereichsleitung genau das Gleiche erfahre, dass man an sie glaubt, dass man sie entwickeln möchte und dass sie sich einbringen können. Und
Super.
das spüren die selber und da eine gute Mischung hinzukriege, auch jemand in eine Situation allein reinzulasse, aber immer auch klar zu vermitteln, dass man die auch begleitet, also dass man hinter dran steht. Ich glaube, das macht's aus. Und wenn die Führungskräfte das erkannt haben und man ihnen auch deutlich macht, dass sie sich mit ihre Leute auseinandersetzen müsse und nicht sagen müsse, der taugt nichts, der muss weg. Ich sag dann immer, wir können da gerne Veränderung vornehmen, aber nur wenn du hundertprozentig sicher bist, dass du jemand bekommst, der besser ist und besser reinpasst. Und das ist man meistens nicht, weil man ja weiß, man hat schon viel gemacht mit jemand, ist viel durchgegangen und da gab es ja schon einen Entwicklungsprozess. Und wenn man da dran bleibt, ist das meistens gewinnbringender, wie das Personal einfach ständig auszutausche. Und zu meine, man findet jetzt den super Mitarbeiter, der genau das macht, was ich mir vorstelle. Und dann ist ja noch die Frage, ob das, was ich mir vorstelle, auch das Richtige ist. Oder ob jemand, der auch ein bisschen was anders macht, nicht wieder was reinbringt, ins Unternehmen, wo wieder ja einfach förderlich ist.
Das ist, ich bin ja immer ganz fasziniert, wenn ich sowas höre. Nach dem Motto, ja, man kann Veränderungen vornehmen, aber nur, wenn ihr dir 100% sicher ist, dass das, was neu kommt, besser ist, wie das da ist. Und ihr müsst euch mit eurer Leute auseinandersetzen. Wir haben ja jetzt hier nicht so, ist ja kein Hire- und Feierladen, sondern da geht es ja um lange Entwicklung. Das finde ich ja sehr cool.
Ach, übrigens.
Ein Hinweis in eigener Sache, das heißt natürlich in deiner Sache. Wenn du deinen Führungsstress ein für alle Mal hinter dir lassen willst, also dieses, du Chef, hast du mal eine Sekunde, du Chef, ich brauche da mal, du, ich habe da mal ein Problem, dieser ganze Psychoterror den Tag über, deine Zwergenzucht oder wie ich das gerne nenne, wenn du die einfach ein für alle Mal loswerden willst, dann hast du dieses Jahr eine ganze Menge gute Chancen, weil es da einige Angebote für gibt. Zum einen, wenn du einen Tag investieren willst und du kommst zum Richtungswechsel zu den Unternehmer-Gesprächen an die Saarschleife, dann wirst du sehr grundsätzlich erleben, warum es sehr wichtig ist, anders zu denken, anders zu führen und auch anders zu bezahlen. Mit der Zielrichtung, dass du der attraktivste Arbeitgeber vor Ort wirst und die besten Leute bei dir arbeiten wollen. Das ist ein hehrer Anspruch und der funktioniert auch. 2. Juni an der Saarschleife. Du kannst natürlich auch 3 Tage vorher nach St. Peter-Ording kommen, Mitte Mai, ich glaube vom 19. bis zum 21., wo wir 3 Tage deswegen an den Strand gehen, weil Exupéry mal gemeint hat, wenn du ein Boot bauen willst, schicke die Leute nicht Holz holen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und in den 3 Tagen werden wir dir eine ganze Menge Führungshacks, Führungsvorgehensweisen, Bezahlsysteme, Denkweisen mit auf den Weg geben, die du dann in langen Strandspaziergängen mit deinen Kollegen vertiefen kannst, damit du nach dem Workshop sofort in die Umsetzung gehen kannst und deinen Führungsstil so anpasst, dass du keinen Stress mehr hast. Idealerweise kombiniert mit der 10-Wochen-Challenge, 2 bis 3 Stunden mehr Zeit am Tag, die völlig phänomenal wirkt, weil einmal die Woche ein Impuls montags morgens und freitags ein Coaching-Call mit Ron Schirmer und mir. Und die Ergebnisse sind immer atemberaubend. Also wenn ich das, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich sehe, wie die Leute sich verändern und was da schon nach einer Woche möglich ist. Also gerade ein Coachie, der nach der 2. Woche im Auto saß, die Familie dabei hatte und sage ich, wo fahrt ihr denn hin? Ja, wir fahren jetzt auf dem Ponyhof. Sag ich, nee, jetzt ernsthaft? Doch, doch, wir fahren auf dem Ponyhof, weil wir haben mit so viel Zeit rausgeschafft. Das feiern wir jetzt und sind mit der Familie endlich mal wieder zusammen und fahren auf dem Ponyhof. Und diesen Kurs gibt's auch als gleicher Inhalt, aber abgespeckte Variante ohne Coaching, einfach als Videokurs, dann hast du die Impulse auch noch ergänzend. Also mit den 3 Angeboten und die 10-Wochen-Challenge fängt ja immer am 1. eines Quartals neu an. Also da kannst du 4-mal im Jahr einen Zeitpunkt wählen, der für dich passt zum Loslegen. Und nachdem ja Zeit, mehr freie Zeit völlig unbezahlbar ist, nutzt es einfach, weil du brauchst den Rücken frei für die wichtigen Aufgaben im Tagesalltag und nicht so für Pillepalle. Du Chef hast du mal, wir sind ja keine Auskunftei, sondern du solltest dich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren und am Unternehmen arbeiten können. Also freue mich, wenn wir uns dann live sehen, wenn wir uns online im Kurs sehen und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du berichten kannst, wie viele andere Webseiten habe ich verlinkt, kannst du einfach mal die Videos angucken, die ganz, ganz viel freie Zeit endlich wieder haben und sich auf ihre Kernaufgaben als Unternehmer konzentrieren können. See you at the beach.
Wegebedarf.
Ich habe ja immer die These, dass es Sinn macht, mit den Leuten schon so umzugehen, als wären sie schon so, wie wir sie gerne hätten. Also ich stelle eine neue Auszubildende ein. Ich habe jetzt gerade einen Fall im Kopf und habe dem Unternehmer gesagt, geh mit der so um, als wäre die deine Top-Assistenz in 3 Jahren. Man lässt sich nicht davon unterkriegen, wenn die jetzt noch nichts kann. Woher auch, die hat ja erst gestern angefangen. Mittlerweile wuppt das Mädel nebenbei, neben ihrer Assistenzjobs, auch ganze Events. Und der Unternehmer ist total happy, dass er genau so angefangen hat. Also mit der, natürlich ist die Auszubildende, ja, wo soll die denn herkommen? Die fängt erst an zu lernen, aber zu sagen, geh mit der so um, als wäre die fertig. Und sieh das Potenzial in den Mädels, sonst hätte man die ja nicht eingestellt. Wie stehst du zu so einer Aussage?
Also ich glaube, von der Grundeinstellung ist die richtig und wichtig, weil das ja letztendlich zum Ausdruck bringt, dass ich an jemanden glaube. Und das muss ich vermitteln, dass ich an meine Mitarbeitende glaube und dass ich an die einzelne Person glaube, dass sie das schafft und dass sie das macht. Ich glaube aber wichtig ist, auch die Grenze aufzuzeigen, also zu sagen, wo hast du noch Entwicklungsbedarf auch.
Definitiv.
Also ich glaube an dich, aber du musst das und das noch dazulernen. Und die Mischung, glaube ich, die macht unheimlich viel aus, wenn die Mitarbeitenden spüren, sie können sich einbringen, sie werden aber auch gefördert, man bringt sie dorthin und man sagt ihnen auch, und das finde ich auch ganz wichtig, was jemand gut kann und was er nicht so gut kann, darüber kann man sprechen. Und es kann nicht jeder alles gut, aber es muss dann klar sein, okay, für das setzt man dich jetzt besser nicht ein, aber du machst das und das super und das machst du. Also auch im Team dann wieder so eine Verteilung hinzukriegen und nicht die Bestrebung, alle müssen das Gleiche machen, sondern jeder bringt sich da ein, wo er es am besten kann.
Wie oft macht ihr so Entwicklungsgespräche, nennen wir sie mal so, oder
Also die machen wir
Feedbackgespräche?
einmal im Jahr. Mehr kriegen wir gar nicht hin. Also die formelle.
Ich meine, 100 Leute ist ja echt ein Stall voll. Also, ich meine, 100 Gespräche führen, mach
Ja.
mal.
Ja, führen wir ja auch nicht, sondern das machen ja die Bereichsleitungen, die Gespräche führen. Und also standardmäßig einmal im Jahr, das findet auch statt. Das ist dann das formelle Gespräch. Aber es gibt halt viele Gespräche unterm Jahr und mit den Auszubildenden ist es halt einmal in der Woche. Da haben die mit ihrer Anleitung einen
Oh,
Termin.
okay.
Und da ist man schon sehr nah dran und guckt, ja auch entsprechend begleitet und die nicht allein lässt und da einfach ins kalte Wasser springen lässt.
Sehr cool. Also, ich finde ja gerade so diese Grundhaltung, da machen sich viele, glaube ich, gar nicht so einen Kopf nach dem Motto, ich stehe zu denen oder ich halte den Rücken frei oder ich vertraue denen oder traue denen das zu. Also diese sehr stabile Grundhaltung, dass wir schon die richtigen Leute haben mit dem Potenzial. Wir haben es vielleicht noch nicht richtig entwickelt, aber grundsätzlich glauben wir an die Leute. Und da würde ich sehen, dass da ja in ganz vielen Unternehmen eher Misstrauen statt Vertrauen herrscht. Jetzt will ich dich ja nicht anleiten, über deine Wettbewerber zu lästern. Aber die Differenzierung, zu sagen, wie weit verbreitet ist denn dieses Führungsbild?
Also nicht nur in unserer Branche, ich glaube bei uns sogar noch ein bisschen weniger, aber in anderen Branchen ist das extrem verbreitet. Der Chef ist der Chef und der kontrolliert seine Mitarbeiter, dass die richtig arbeiten. Das ist noch ganz häufig anzutreffen. Und ich habe jetzt gerade bei einige neue Mitarbeitende, die zu mir gekommen sind, so fast die Erfahrung, oder ich habe fast den Eindruck, die sind traumatisiert aus ihrer vorherigen Arbeitsverhältnisse, die arbeiten nicht frei, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, weil man da was kritisieren könnte oder weil da kommt dann das Wort Abmahnung und solche Sachen, wo ich echt denke, die müssen dann erst bei uns lernen, dass man bei uns freier agiert, dass man selber was macht, dass man auch Forderungen stellen kann oder mal sagen kann, ich brauche das und das, damit ich richtig arbeiten kann. Also das, da laufen die dann auch irgendwo weg, weil sie das nicht mehr aushalten, müssen aber auch erst lernen, dieses neue anzunehmen, weil letztendlich ich gebe denen ja auch Verantwortung. Also die müssen sich dann auch einbringen, sie müssen selber Entscheidungen treffen, müssen Verantwortung übernehmen. Also je mehr Freiräume ich lasse, das wolle ja auch nicht alle, weil sie darüber ja Verantwortung übernehmen müssen und selbst handeln müssen und nicht sagen können, ja, der hat es halt falsch angeordnet oder falsch entschieden, sondern man muss es dann gemeinsam durchtragen.
Guter Punkt, dass die Leute verantwortlich handeln, weil es gibt ja viele Unternehmer, die gute Leute einstellen und sich nach Jahren wundern, sie haben nur noch Idioten beschäftigt. Traumatisiert hast du das gerade genannt. Wie viele Bereichsleiter hast du in deinem Team?
Wir haben vier Bereichsleitungen.
Ja, das ist ja überschaubar. Wie oft triffst du dich denn mit denen?
Wir sehen uns also wöchentlich zu einer Sitzung, also Leitungskonferenz, und dann viel zu informelle Gespräche. Und da ist auch quasi die, also ich mir telefoniere oft zu bestimmten Aspekten. Ich kriege oft Anrufe von Bereichsleitungen, die dann sage, hier, ich habe das und das Problem, kannst du mir da helfen? Und dann besprechen wir gemeinsam jetzt zum Beispiel zu einem Mitarbeiter, da gab es eine schwierige Situation oder das läuft nicht so, wie es laufen soll. Und dann spricht man das gemeinsam durch. Und das ist dann auch ganz gut, weil ich bin nicht in der Situation drin. Ich wäre vielleicht dann, wenn ich drin wäre, genauso stinkig wie die Bereichsleitung. Und kann dann gemeinsam, können wir dann auch mal noch andere Aspekte angucken. Warum ist das passiert? Gibt es da vielleicht noch andere Gründe dafür oder so? Und dann kann die Bereichsleitung wieder ganz anders und offener und positiver in das Gespräch gehen, wie wenn man, also man ist ja frustriert gelegentlich von bestimmten Dingen, wie sie laufen.
Das bleibt nicht
Aber
erspart.
es macht eben Sinn, dann positiv in eine Lösungssuche reinzugehen und nicht negativ.
Das heißt also, wenn ihr so ein, ich sag mal, Problemfeldchen, Herausforderungen diskutiert, dann ist es aber eher so, dass ihr gemeinsam Lösungen entwickelt, also mehr du als Coach und Sparringspartner und nicht der Chef sagt mal, wie es machen soll.
Ja, so. Also die Entscheidung liegt immer bei den Leuten.
Gut.
Und ich regiere auch nicht rein in die Bereiche. Das muss man lernen. Muss man auch sich
Ja,
zurückhalten können. Und
absolut.
manchmal ist auch sowas, wo ich sage, ja, okay, ich glaube nicht, dass das gut ist, aber wenn du davon überzeugt bist, dann machst du das jetzt mal. Und dann ist es auch nicht so, dass ich im Nachhinein sage, Edge, ich habe ja gesagt, das klappt nicht, sondern manchmal, oder das funktioniert dann ja auch oft, wo man dann aber da merkt, man kann selber dazulernen und also es ist sowas Gemeinsames, aber die Verantwortung liegt bei der Bereichsleitung und die setzt es mit den Mitarbeitenden um.
Das hört sich sehr sympathisch an. Wir hatten eben gesagt, dass es so Bereiche gibt, wenn wir jetzt Leute haben wie bei diesem Azubi, wo man sagt, der ist Potenzial und wir bauen ein Stück weit die Institution drumherum und versuchen nicht den Mensch an den Laden anzupassen, sondern gucken, dass wir so die Bereiche ein bisschen verschieben oder die Einsatzdinge. Kannst du da nochmal ein Beispiel geben, so ganz praktisches, wie sich das so im operativen Tagesalltag gestaltet?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Da geht es jetzt zum Beispiel bei uns darum, welche Angebote können einzelne Mitarbeiter für die Kinder und Jugendliche machen. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der mich jetzt zum Beispiel altersmäßig verlässt und der hat beispielsweise eine Band gemacht, also so eine Rockband mit den Jugendlichen zusammen, dann kann ich jetzt jemanden suchen, der das wieder übernimmt. Also diese Rockband macht.
Okay, weil wir
Oder
die
ich,
hatten.
genau, und oder ich habe das Thema, dass ich gucken muss, will das jemand aus dem Team machen? Jetzt diese eine Funktion, die der ausgefüllt hat. Und nachher muss ich in die Gespräche gehen und schaue, wer kann das machen? Und es kann nur jemand machen, der das lebt, der davon überzeugt ist. Und ich kann niemandes auftruieren und sage, du machst das jetzt, weil der das nicht so rüberbringen kann, den Kindern und Jugendlichen, dann funktioniert es nicht.
Das wird nix. Diese Rockband fand ich auch schon mal gut. Ich vermute mal, die gab's vor dem Mitarbeiter nicht.
Genau.
Und
Die hat
das,
er eingebracht.
ja, genau.
Genau.
Und auf den Punkt, genau.
Ja.
Also wenn wir sagen, was bringen die denn mit? Dann fragt man sich ja als normaler Unternehmer, was sollen die mitbringen? Ja, der kann Rockmusik und der kann Pferde und der kann was weiß ich was. Und dann versucht er aus diesen, die stehen ja auch nicht in der Ausschreibung, also in der Stellenbeschreibung. Und er versuchte aus diesen persönlichen Hobbys, Überzeugungen, dass wir die Leute irgendwie ihr Leben leben, daraus ein Angebot zu machen. Ist das so
Ja, genau.
Genau.
Weil das am authentischsten rüberkommt, bei unsere Kinder und Jugendliche ankommt und die merke, dass das jemand echt verkörpert und nicht macht, weil er das jetzt machen muss. Und natürlich gibt's Aufgabe, die müsse erfüllt werden. Die kann ich nicht wegstreichen. Da muss ich auch gucken, dass ich jemand finde. Aber dann muss ich auch wieder schauen, dass ich für diese Grundaufgabe auch jemand finde, der das leben kann und der da eine, ja, eine Leidenschaft ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach so sich mit der Aufgabe identifiziert, weil sonst funktioniert es nicht. Und diese Identifikation oder Leidenschaft, die kann man auch gemeinsam herstellen. Also die muss nicht immer da sein, sondern wenn man sieht, es könnte passen, kann man das gemeinsam mit jemand aufbauen, ihm deutlich machen, wie wichtig die Aufgabe ist fürs Unternehmen oder wie wichtig das fürs Team ist. Und das muss jetzt jemand machen und ihn dann im Nachgang auch bestärken, dass er es gut macht oder ihn fördern, dass er es besser machen kann.
Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen Fall im Kopf, weil in meinem Ohr sind ja schon die ersten Stimmen so nach dem Motto, jo, das ist in so einer Jugendhilfeeinrichtung, da kannst du doch klar, da kannst du von Musik machen bis Lagerfeuer und ich kann Holz hacken, da fällt ja doch mal ein. Aber in unserem Unternehmen geht das natürlich nicht.
Ja.
Und deswegen, mir ist ja gerade noch ein Beispiel eingefallen von einer Bäckerei-Konditorei. Die hatten einen Auszubildenden, der hat sich 2 Wochen vor der Prüfung einfach abgemeldet zu sagen, nee, ich höre auf. Jo, kann ja vorkommen. Und der wäre sowieso immer so auffällig gewesen. Und dann habe ich nachgefragt, ja, wie auffällig? Ja, da war es irgendwie, gab es so eine Weiterbildung und dann hat er permanent Mädels auf dem Zimmer gehabt und das hätte dann dieser Heimleitung da nicht so geschmackt. Mädels, also in Mehrzahl auf dem Zimmer. Sag ich, was hat der denn für Eigenschaften? Ah, der sähe halt schon so schweinegut aus und der hätte halt so die V-Figur und breite Schultern und so, der wäre halt so ein Charming Boy. Sag ich, okay, also eben hat sie gesagt, der ist irgendwie ziemlich unfleißig, aber so ein Au-Body mit Sixpack und breite Schultern, der kommt aber nicht mit Faulheit. Da steckt ja richtig Arbeit drin. Also möglicherweise hat der tatsächlich das Talent, wenn ihm was wichtig ist, sich auch reinzuknien. Ja, so gesehen könnte man das auch mal sehen. Und das ist ja, der hätte man ja gesagt, ja, halt, der hat sich abgemeldet. Aber mal so andersrum hinzugucken. Und da habe ich gesagt, okay, Charming Boy, woran hat er denn bei euch Spaß? Das hat sie gesagt, ja, wir hatten neulich so ein Brotback-Event auf so einem Dorf. Da gab es so einen Lehmofen und da hat er irgendwie so große Roggenlaibe gebacken und der hat das halbe Dorf bezirzt. Die älteren Ladies, die waren ja ganz begeistert von dem jungen Mann. Sag ich, du, was machst du denn da für ein Geschäftsmodell draus? Oh ja, stimmt, wir könnten ja öfter Backen vom Dorf anbieten. Sag ich, du, wenn der da Spaß dran hat, bau doch irgendein Business Case um drum herum. Das kriegt er doch gar nicht woanders. Und deswegen mal so kurzer Transfer jetzt aus der Jugendpflege mal in den ganz anderen Bereich. Und ich glaube, wenn wir so rum hingucken, und deswegen fand ich jetzt die Haltung von dir so spannend, was bringen die denn mit, mal jenseits ihrer Fachausbildung? Und das finde ich einen extrem wichtigen Blickpunkt. Was bringen die denn mit und was kann ich denn da für die anderen draus machen?
Ja.
Und dann gibt es eben
Ja.
kein Band mehr. Okay, weil der ist jetzt im Ruhestand, der gibt was anderes.
Genau, mit einzelner Aufgabe geht's, mit manche geht's nicht und dann muss man selber andersrum erreichen, dass man dafür wirbt, dass jemand sich dem annimmt und nicht einfach sagt, du machst das jetzt, sondern sagt, da sehe ich große Chance drin und das bringt uns was.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber so eindeutig mal so ein paar bildhafte Beispiele gegeben, die klar machen, dass der Unterschied in meiner Wahrnehmung in der Haltung liegt und mit großem Herzen und die Potenziale sieht und sich von den negativen Dingen, Beispiel Azubi, nicht erstmal vordergründig abschrecken lässt und du ja auch von deinen Führungskräften erwartest, dass sie sich mit den Leuten auseinandersetzen. Wenn jetzt der ein oder andere, wir haben ja überwiegend mittelständische Hörer und Selbstständige, wenn die jetzt auf die Idee kommen, mal ihre Führungsskills oder ihre Haltung hinter ihrer Führung zu reflektieren, was könntest du denen ja noch so als ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. 3 Tipps für dich.
Also das Wichtigste ist, dass man sich mit sich selber beschäftigt, nämlich dahingehend, dass man weniger um sich selbst kreist. Also
Guter Tipp.
das Unternehmer, das sind die Mitarbeitenden, das bin ich als Chef, aber ich krieg's nicht, also wenn ich jetzt keine Einzelfirma bin, kriege ich es nicht allein hin, sondern ich brauche meine Mitarbeitenden dazu. Und ich muss die ernst nehmen und muss mich nicht so wichtig nehmen, sondern muss das ein Stück auf die Mitarbeitende übertrage und auch die Anerkennung, die ein Unternehmen bekommt und so weiter, auf die Mitarbeitende übertrage. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, selbst mit sich kritisch umzugehen, auch zu gucken und zu wissen, dass man nicht alles richtig macht und nicht alles besser weiß, sondern zuhört und sich auch mal kritisieren lässt und Erfolge, die jemand bringt, nicht klein macht, weil es nicht die eigene sind, sondern dann den Mitarbeitenden groß macht oder so. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Bausteine. Und für mich ist oft so, dass sich viele Führungskräfte einfach zu sehr um sich selber drehen. Und auch, was ich auch häufig so erlebe oder wenn ich so beobachte, das so analysiere, dass viele Führungskräfte unheimlich darauf bedacht sind, dass niemand besser ist wie sie. Und dann geht unheimlich viel Potenzial verloren und man frustriert Leute ganz arg. Und ich kann Leute, die was besser machen wie ich, sage ich, du, das übergebe ich jetzt an dich, das machst du jetzt und du kannst das viel besser und dann werde die noch mal besser. Weil sie ja nochmal Freiräume kriege und auch höre, dass sie was gut mache. Also nicht alles selber mache und das, auch nicht meine, dass man alles besser weiß und alles am besten kann.
Das hört sich in meinen Ohren wie ein Orchester an, weil das sind ja genau die Dinge, die ich auch zum Thema Ein-Tage-Woche den Leuten erzähle. Und es ist doch viel cooler, wenn die Leute einen links oder rechts überholen, weil die alle besser sind. Da können wir doch stolz sein zu sagen, lass die schaffen. Zu Recht. Nicht, weil wir faul sind, sondern weil die ihre PS auf die Straße kriegen und weil die viel mehr bewirken. Hat er selber immer noch genug zu tun, aber das muss ich dem nicht wegnehmen. Also
Ja.
wofür? Und 5, 6, 7, 8, 9, 10 gute Leute zu führen, die besser sind in vielen Bereichen als man selber. Ja, wie geil ist das denn? Oder? Finde ich gut.
Genau.
Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Insights mal in eine ganz andere Branche. Also erstens zu wissen, es gibt auch so Institutionen wie euch in privater Trägerschaft als Firma. Mit all den eigentlich so behördlichen Vermutungen drumherum, mit all den Auflagen und trotzdem führt er das ja als privates Unternehmen schon mal großen Respekt. Und damit so eine Haltung 100 Leute und damit auch den Impact, wie das so schön heißt, auf die Familien, die Kiddies, die kriegen ja eine ganz andere Zukunft, wenn die bei euch sind, als wenn die irgendwo anders nur aufbewahrt werden und satt gemacht und dann so nur, wie sagen, trocken hingelegt werden. Und deswegen
Ja.
fand ich die Story so erzählenswert und sage nochmal ganz herzlichen Dank.
Jo, danke schön, danke auch.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.